der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen. Lesen ohne Barrieren? Was soll das bedeuten? Unser Gast heute wird uns das erklären. Das ist Eva Pabst, die ehemalige Leiterin der Blindendruckerei in Wien. Sie war von Geburt an stark sehbehindert und erblindete Anfang 20 ganz. Das war Mitte der 1970er. Ihr Zugang zum Lesen war anfangs wie bei vielen anderen Kindern. Ihre Mutter hat ihr vorgelesen. In der Schule gab es dann nur ausgewählte Werke in Braille, also in der Blindenschrift. Erst Ende der 80er, Anfang der 90er kamen Computer auf und das hat nochmal vieles verändert. Aber jetzt lassen wir Sie selbst zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Eva.
Schönen guten Tag.
Ja, wir wollen am Anfang noch mal kurz auf die Zeit vor den Computern zurückkommen. Wie war das damals mit dem Lesen für dich?
Ich bin als Kleinkind schon in die Blindenschule gekommen, weil fast zu sehen war, dass sich mein Sehvermögen im Laufe des Lebens sicher noch verschlechtern würde. Also habe ich die Blindenschrift von klein auf gelernt und das ist auch immer meine Kommunikationsschrift gewesen. Ich denke auch nicht in Formen, wenn ich an Buchstaben denke oder an gebildete Wörter, sondern ich denke ganz einfach in Braillepunkten. Und so war mein erster Lesestoff natürlich auch die Braillschrift, zuerst Leseblätter, dann eben kleinere Büchlein. Und diese Kommunikationsschrift ist es auch mein ganzes Leben lang geblieben, trotz Sprachausgaben, trotz modernster Technik.
Das heißt, du hast dann Blätter gehabt, kleine Bücher, aber Braillschrift ist ja alles sehr viel Platz einnehmender.
Das auf jeden Fall. Also ich nehme gerne immer das Beispiel mit dem Duden, mit dem Rechtschreibduden, mit dem Großen. Das ist in Blindenschrift in etwa ein Umfang von so 30 Folianten, ich sage das ganz bewusst so, die haben die Größe von Bildbänden und auch das Gewicht. Also mit den Duden mal einstecken und mitnehmen, um nachzuschlagen, dafür würde man eine Spedition benötigen. Und deswegen ist es halt auch so, dass Brailleschrift in der Erzeugung sehr, sehr teuer ist, sehr viel, sehr, sehr umfangreich und dadurch ist das Angebot natürlich auch sehr begrenzt.
Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es heute noch begrenzter gibt, weil es ja Alternativen gibt. Wie ging es denn dann weiter, nachdem technische Hilfsmittel angefangen haben zu existieren?
Das war so Anfang der 80er Jahre, als ich meinen ersten Computer bekommen habe. Es war wirklich eine ganz neue Welt. Begonnen hat es eigentlich im Büro. Ich musste in einer Großrechenanlage arbeiten und dafür war eine Emulation notwendig, weil ich eben Terminals keinen Zugang hatte. Und so wurde ein PC angeschafft und da war dann die Möglichkeit, eine Braillezelle anzuschließen. Also Braillezellen sind so ähnlich wie Bildschirme, aber eben für Punkte und nicht für grafische Schrift, um das so zu verdeutlichen. Und dazu gab es natürlich auch Sprachausgaben, die den Text, aber natürlich nicht die Grafiken, dann akustisch wiedergegeben haben.
Also das gab es damals auch schon?
Das gab es Anfang der 80er Jahre, lange nicht so gut entwickelt wie heute. Es gab einen einzigen Screenreader, es war relativ mühsam. Wir hatten damals ja noch das Betriebssystem DOS, ja. An das sich heute nur ältere Semester wie ich erinnern können. Und daher ist es halt auch so gewesen, dass wir zu Beginn eher, sage ich mal, vorsichtig unterwegs waren und nicht so viel damit tun konnten. Aber damals gab es eben schon Scanner und die OCR, die Optical Character Recognition, also auf gut Deutsch eben die Texterkennung. Dabei werden Formen verglichen und die grafische Darstellung in Zeichen, Buchstaben umgewandelt. Und die kann man dann eben auch in Braillschrift oder auch per Sprache wiedergeben. Das war für mich sozusagen der Einstieg in die normale Literatur. Denn damit wurde etwas möglich, was es früher nicht gab. Ich bin ganz einfach in eine Buchhandlung gegangen, in meine Haus- und Magenbuchhandlung. Dort hatte ich schon eine Angestellte, die hat mir liebend gern alle Klappentexte vorgelesen von den Büchern, die ihr selbst gefallen haben. Und so ist sie dann auch dahinter gekommen, was mir gefällt und hat mir dann auch schon, wenn ich reinkam, das Klingeln gehört hat vom von der Türe, hat sie mir dann auch schon gesagt, ich habe wieder ein paar neue Bücher für Sie. Und so sind sie viele, viele Schwarzdruckbücher, wie wir sie nennen, die blinden Menschen, nach Hause gekommen. Die stehen heute noch größtenteils in meinen Schränken und werden jetzt verschenkt. Und ich habe, glaube ich, zigtausende von Seiten mit dem Scanner eingescannt und dann gelesen und teilweise auch korrigiert, weil ich es eben nicht leiden kann, wenn Fehler in Texten sind.
Aber das muss ja eine wahnsinnige Arbeit gewesen sein.
Ja, es war.
Also im Vergleich zu heute.
Es war eine Wahnsinnsarbeit, aber es war trotzdem dieses Gefühl zu haben, ich gehe jetzt in einen Buchladen, ich möchte diese Neuerscheinung unbedingt lesen. Gut, ich musste dann doch noch warten, bis ich die Arbeit getan hatte. Aber ich konnte selbst entscheiden, was ich lesen möchte.
Ja, das ist schon ein Riesenunterschied zu davor, das stimmt. Und ja, nachdem du die Scanner-Ära sozusagen überwunden hast, was kam denn dann alles? Also beziehungsweise, was gibt es heute alles?
Also so ganz überwunden habe ich die Scanner-Ära noch nicht. Er ist schon noch im Einsatz, aber sehr, sehr selten. Aha. Warum? Es gibt jetzt sehr, sehr viele E-Books. Und als das E-Book kam, war eigentlich auch für mich wieder eine neue Ära, denn ich musste die Bücher nicht mehr scannen, ich musste sie nicht mehr korrigieren, obwohl das manchmal vielleicht auch notwendig gewesen wäre. Es kommt schon vor, aber im Endeffekt war es doch so, dass ich das Buch sofort konsumieren konnte. Und das geht am PC und das geht auch am Smartphone, wollte ich noch dazu sagen.
Ja, sind denn alle E-Books für dich ohne weiteres lesbar?
Sage niemals nie und sage niemals immer oder alle. Ich glaube nicht, dass alle wirklich zugänglich sind. Es gibt schon etliche, die so gestaltet sind. Ich denke da jetzt an Fachliteratur mit Tabellen und mit Grafiken. Das sind einfach natürliche Barrieren. Ja. Aber es gibt halt auch künstlich herbeigeführte Barrieren, wie zum Beispiel diese harten Kopierschutzmaßnahmen, die zweifelsohne notwendig sind, aus rechtlichen Gründen und auch als Schutz für die Autoren. Ich bin sehr dafür, dass man das schützt, dieses Gedankengut, aber es kommt immer auf die Frage, wie mache ich das? Und dann gibt es eben den harten und den weichen Kopierschutz. Ja. Der harte Kopierschutz bedeutet, dass man ein ganz bestimmtes Programm braucht, um das Buch dann auch lesen zu können. Das heißt, es zwingt mich an eine bestimmte Stelle, meistens an den PC. Ich nehme jetzt als Beispiel Adobe, diese Adobe Digital Edition, die benötigt wird am PC, die zwingt mich, das Buch am PC zu lesen. Der PC ist für mich aber ein Arbeitsgerät und hat mit meiner Freizeit und meinem Vergnügen in der Regel wenig zu tun. Ich sitze davor, um etwas zu arbeiten und dann drehe ich ihn wieder ab. Aber ich möchte mich auch auf die Couch fletzen mit meinem Buch und ich möchte auch im Bett lesen, so wie andere. Und das geht dann eben nicht, wenn harter Kopierschutz ist. Der weiche Kopierschutz, das sind diese Wasserzeichen. Und das ermöglicht mir, was eigentlich vom Gesetz her auch nicht ganz legal ist, dieses Buch umzuwandeln in nur Text und dann auf einem von mir frei zu wählenden Wiedergabegerät zu lesen. Das kann ein Braille-Organizer sein, das kann ein Handy sein. Und ich denke mal, dass ich das Gesetz in diesem Umfang auch brechen darf, denn ich gebe Bücher, die ich gekauft habe, keinesfalls weiter. Ich benutze sie wirklich nur für mich selbst, um eben bequemer und komfortabler lesen zu können.
Das ist jetzt alles in Braille, ne? Das Lesen, wie du das beschildert hast. Wie ist denn das mit der Vorlesefunktion? Also viele Leute, die Sprachausgabe, ne? Viele Leute bevorzugen das ja auch.
Also ich glaube, die meisten Menschen bevorzugen die Sprachausgabe, denn die kann man sehr schnell einstellen und so schnell kann man dann selber vielleicht auch gar nicht lesen. Ich nutze die Sprachausgabe auch zusätzlich. Ich verwende sie zum Orientieren, zum Beispiel. Ja, ich kann von Überschrift zu Überschrift springen. Ich nutze die Sprachausgabe auch in Menüs von Programmen. Ich nutze die Sprachausgabe, um Artikel im Internet zu lesen. Da spielt es dann ja auch keine Rolle, wenn zwischendurch irgendwo mal eine unbeschriftete Grafik ist. Das überhört man einfach. Aber um ein Buch zu genießen, benötige ich einfach die Brailleschrift.
Und du hast es schon angesprochen, aber hast du tatsächlich jetzt Zugang zu jeglicher Literatur, die dich interessiert?
Fast. Wie gesagt, manches Mal gibt es eben auch Sachzwänge. aus denen heraus ein Buch für mich nicht mehr zugänglich ist. Mhm. Ich habe ja schon erwähnt, dass es sehr viele grafische Darstellungen zum Beispiel gibt, Kurven und also in den, im Sachbuchbereich. Und natürlich auch Bildbände, solche Dinge schließe ich aus. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, alles, was Fließtext ist, ist mir auch zugänglich. In irgendeiner Form. Manchmal komfortabler, manchmal weniger komfortabel, wenn ich es eben am PC lesen müsste. Aber im Grunde genommen schon, es sei denn, ich stoße eben auf Bücher, die in den 60er, 70ern geschrieben wurden und die kriege ich dann eben als Taschenbuch und muss sie doch noch scannen.
Ja, ja, stimmt. Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Also, wenn ich dich richtig verstehe, ist das einzige echte Hindernis, das du hast, in gegebenen Fällen der Kopierschutz?
Ja.
Okay.
Oder die Bücher wurden nie digitalisiert. Das ist natürlich auch ein Hindernis.
Ja gut, das ist ja das, aber was du eben angesprochen hast mit den 70er Jahre, ja.
Ja, oder sie wurden digitalisiert als reine Grafiken. Auch so etwas gibt es natürlich.
Ja.
Es kommt selten vor im Verkaufsbereich oder auch bei den Bibliotheken ist mir sowas noch nicht untergekommen. Mhm. Aber im es kommt natürlich schon auch vor, dass das einfach nur abfotografiert wurde und dann muss ich genau wie beim Scanner eben die Texterkennung einsetzen und nutzen und da sind halt dann wieder die Fehler drinnen, dass ein C für ein E oder umgekehrt erkannt wird, dass die Ligaturen RT, RN, RF, FT, das sind halt alles so schriftbezogene Dinge, wenn die dann zusammenkleben oder die Unterlängen in die nächste Zeile ragen, dann gibt es halt auch sehr viele Scanfehler.
Ja, dann, ja, daran erinnere ich mich auch. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne erwähnen würdest für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, weil das ja für viele doch ein Thema ist, womit sie noch nie in Berührung gekommen sind?
Zwei Dinge. Das eine ist eine persönliche Sache. Ich selbst bin kein auditiver Typ. Ich möchte ganz einfach lesen und für mich ist Lesen ein stiller Vorgang. Ich möchte gerne, dass die Bilder im Kopf entstehen und nicht durch irgendjemand, der mir das vorliest, interpretiert werden. Mhm. Bin auch kein Hörbuch-Fan, obwohl ich genau weiß, welcher Segen die Hörbücher gerade für blinde Menschen sind. Vor allem auch für solche, die die Blindenschrift nie erlernt haben, nie erlernen mussten, die in späteren Jahren erblinden und dann plötzlich davor stehen, nicht mehr lesen zu können. Dann ist einfach das Hörbuch das Medium schlechthin. Und für mich ist das eben nicht der Fall. Ich bin eben eher der Typ, der unbedingt etwas unter den Fingern haben möchte. Übrigens auch noch echte Brailleschrift auf Papier, wenn es um Zeitschriften geht, denn auch für mich ist das haptische Erlebnis, dieses Umblättern, dieses ein Buch in Händen halten.
Ja, das verstehe ich allerdings gut. Und du hast gesagt, zwei Sachen wolltest du noch sagen. Was ist das andere?
Das andere ist, dass heutzutage leider Gottes durch diese moderne Technik, durch die Sprachausgaben, die Kompetenz des Lesens und Schreibens vor allem auch bei blinden Menschen stark zurückgeht. Man verlässt sich so sehr auf diese Technik. Ich finde die Technik einen totalen Segen und ich nutze sie, wo ich kann. Aber ich bin mir auch bewusst, dass Gefahren damit verbunden sind. Und ich denke, das ist nicht nur bei blinden Menschen so, sondern ich orte das ja auch bei Menschen, die gut sehen können, dass ihre Schriftkompetenz deutlich nachlässt, dass viel mehr Rechtschreibfehler in E-Mails sind und dass Schriftstücke wie zum Beispiel auch Arbeiten, Magisterarbeiten, auch viel fehlerhafter sind als früher. Ich denke, das hängt schon sehr stark mit unserer schnelllebigen Zeit und auch mit der Technik zusammen. Und es ist natürlich eine große Gefahr, wenn ich jetzt ein Buch lese mit der Sprachausgabe, die kann ich ganz schnell stehlen.
Ja,
die kann ich
durchfliegen
durch das Buch. Und ich verstehe das auch, dass das ein großer Anreiz ist und ich nutze das auch, wenn es mal nicht so interessant sein sollte. Das ist dann einfach nur Konsum. Ich hatte früher, gerade beim Scannen war es so, dass ich einfach nicht das Herz hatte, ein begonnenes Buch wegzulegen und zu sagen, nee, das ist nichts für mich. Das mache ich heute aber schon, weil ich ja viel leichter an die Bücher rankomme. Gut, dann lege ich halt mal 9,99 Euro für ein E-Book aus und dann war es halt nichts. Man gibt so viel unnötiges Geld aus, also kann man es auch
Ja,
mal für ein
das ist
Buch
ja
machen.
geradezu ein schönes Schlusswort. Nein, also ich danke dir ganz herzlich, dass du uns Einblicke gegeben hast, wie du Bücher und gedrucktes und ja, überhaupt Sprache nutzen kannst, ne? Und dass du auch deine individuelle Einstellung dazu kundgetan hast. Also es gibt bestimmt viele Leute, die auch eher hören, als wie du gesagt hast, ne? Weil die einfach Brei nicht mehr so gelernt haben wie du. Entweder weil sie keine Lust haben oder eben viele Späterblindete. Ne? Für die ist das bestimmt nicht so interessant, aber das Interessante für mich war jetzt tatsächlich zu hören, wie machst du das alles mit der Breischrift? Ja, Eva, also ich danke dir ganz herzlich und hoffe, dass wir uns wiederhören.
Und ich danke für die Einladung und dass ich meine persönliche Sicht zu dem Thema kundtun durfte.
Okay, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.